Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. Mein Name ist Mireille und ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind. In dieser Episode sprechen wir über einen Moment, den viele kennen. Man hat eine Idee, vielleicht erst nur einen Gedanken und plötzlich begleitet er einen überall hin. Doch nur wenige gehen den nächsten Schritt und machen aus dieser Idee ein Produkt oder sogar ein eigenes Unternehmen. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Mein heutiger Gast hat diesen Schritt gewagt. Alina ist Mitbegründerin von Annie, einem mitwachsenden Lern- und Spielmöbel, das Design, Nachhaltigkeit und pädagogische Überlegungen verbindet. Wir sprechen darüber, wie Annie entstanden ist, welche Herausforderungen die Gründung begleitet haben und welche persönlichen Erkenntnisse dieser Weg mit sich bringt. Alina, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen?
Hi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin die Alina. Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Hannover und habe dann in Schwäbisch Gmünd bei Stuttgart Produktdesign studiert. Und in dem Rahmen habe ich dann Annie entwickelt, das Lernspielmöbel für Kinder. Und jetzt ungefähr seit 5 Jahren entwickle ich das Produkt weiter und gründe das Unternehmen dahinter. Und jetzt bin ich hier in Augsburg.
Cool, freut uns sehr, sehr interessant. Und lass uns an den Anfang zurückgehen. Wie kam es bei dir überhaupt zur Idee hinter Annie? Gab es einen Moment, in dem dir klar wurde, dafür braucht es eine Lösung?
Es war so, dass ich starte immer in meiner Kindheit tatsächlich. Okay. Ich habe als Kind immer meine Möbel rumgebaut und alles Mögliche auseinandergenommen, wieder zusammengepackt, um selber meine Umwelt zu entwickeln. Und im Studium habe ich dann auch ein Möbelbausystem entwickelt, irgendwie basierend auf dieser Idee, dass man das als Kind ja auch schon gemacht hat. Und irgendwann habe ich dann recherchiert, welche Märkte gäbe es denn dafür. Habe dann den Kindermarkt gefunden für Kinderspielzeuge und gesehen, wie absurd es eigentlich ist, dass alles so spezifisch gestaltet ist, nicht nachhaltig ist, den Kindern auch nicht gut tut. Habe ganz viele Studien gefunden, dass sie komplett überreizt werden dadurch und wie schlimm das eigentlich ist. Und dachte dann, cool, jetzt mache ich einfach mal ein Möbel, das Kinder selber eigenständig umbauen können, dadurch also auch zum Spielzeug wird und auch zum Lerntool, deswegen Lernspielmöbel, sage ich immer dazu. Und als das Konzept dann stand, dachte ich, cool, das mache ich jetzt einfach mal und habe dann immer weitergemacht.
Voll inspirierend. Man merkt, dass die Idee aus einem echten Bedarf heraus entstanden ist und aus deiner Leidenschaft. Und wenn eine Idee Form annimmt, beginnt die Phase, in der man strukturiert darüber nachdenkt. Wie würde aus dieser ersten Inspiration das konkrete Konzept für eine mitwachsende Lern- und Spielmöbel?
Genau, ich habe ja diese ganzen Studien recherchiert und geschaut, was tun denn aktuelle Spielzeuge eigentlich oder wie ist es aktuell, und habe dann versucht, das Gegenteil zu machen. Also nicht so spezifisch zu sein, nachhaltiger zu sein und wirklich auf die Bedürfnisse der Kinder auch einzugehen, weil Spielzeuge sind primär gerade entwickelt, um Geld zu machen. Eltern wollen alles für ihr Kind tun, die würden alles kaufen, damit sie gefördert werden und sich ausleben können. Genau, und deswegen dachte ich, cool, ich mache es jetzt genau andersrum, und so ist das dann immer verfeinerter geworden. Und deswegen habe ich dann das spezifische Produkt entwickelt und tatsächlich auch die erste Möbelverbindung für Kinder, die existiert.
Voll cool, also richtig sehr spannend und wie sich so nach und nach entwickelt hat. Und wie haben eigentlich Kinder und Familien auf deine ersten Prototyp reagiert? Gab es Rückmeldungen, die euch besonders beeinflusst haben?
Ja, also meistens war es so, dass die Eltern berichtet haben, wow, mein Kind hat noch nie so lange am Stück gespielt. So fokussiert und tut einfach mal und geht darin auf. Das ist bisher immer passiert. Das ist total cool. Und sonst kommt immer die Rückmeldung, ja, das sieht ja auch mal gut aus. Das ist halt ein Designprodukt auch, einfach aus Holz. Das ist nicht so quietschig, bunt aus Plastik. Und trotzdem springen halt die Kinder drauf an, weil das ist ja auch ein Problem, dass Kinder eigentlich diesen Reiz brauchen und auch gern laute Spielzeuge mögen. Und da habe ich genau eine Mischung gefunden, auch viel getestet, ne, dass die Kinder drauf anspringen und Lust drauf haben, aber es jetzt nicht überreizt und auch die Eltern nicht so stört im Alltag. Das waren, glaube ich, so die primären Feedbacks, ja. Und dieses Erstauntsein, was damit eigentlich alles geht. Ja.
interessant. Es ist, euer Produkt, es ist richtig außergewöhnlich. Also ich habe, ich will keine Marketing machen oder so, aber ich fand richtig außergewöhnlich. Und es ist auch für Kinder, sie wollen auch viel experimentieren und genau. Und der Weg von der Idee zur Umsetzung ist ein großer Schritt und er verlangt Mut. Was hat dich motiviert, tatsächlich zu gründen und diesen Weg bewusst einzuschlagen?
Also primär, es sind mehrere Beweggründe tatsächlich. Das eine ist, ich habe als Designerin, Produktdesignerin ein paar Praktikas gemacht und als Werkstudie gearbeitet und immer gesehen, boah, das ist ja total wirtschaftlich getrieben. Also ich sollte dann Produkte entwickeln, die dann und dann kaputt gehen sollen. Die sind halt für die Wirtschaft gemacht. Und Produktdesign, physisches Produktdesign ist inzwischen einfach nicht mehr so sinnorientiert. Also wusste ich, das will ich nicht. Und genau, dann habe ich ja Annie entwickelt. Und dann kam immer wieder dieses Feedback, boah, wir brauchen das. Meine Zielgruppen meinten alle, also sowohl Kitas als auch öffentliche Orte, die Spielecken wollen, aber vor allem Familien, meinten, wow, das würde unseren Alltag einfach so viel erleichtern. Das wäre so gut für uns. Und das motiviert mich immer wieder weiterzumachen. Auch in Phasen, in denen ich eigentlich keine Motivation hatte, habe ich dann dafür wieder Produkttests gemacht und gemerkt, wow, die wollen das unbedingt, sie brauchen es. Und das motiviert mich weiterzumachen, ja.
Also diese Testing-Phase hat dich am meisten motiviert, also diese positive Rückmeldungen.
Genau.
Okay. Und Gründung und Studium parallel, das ist für viele eine Herausforderung tatsächlich. Also wie hast du diese beiden Bereiche koordiniert? Wo lagen die größten organisatorischen Hürden?
Also das Gute war, ich konnte in viele Studieprojekte das Produkt einbinden. Das heißt, ich habe da meine Bachelorarbeit zum Beispiel auch wieder darüber gemacht. Also konnte ich das ein bisschen vereinen.
Ja.
Sonst war es aber tatsächlich so, dass ich dann meist nachts, abends an Annie gearbeitet habe und tagsüber studiert. Das war dann schon sehr viel und dann irgendwann nebenher noch gejobbt.
Ja.
Und das war schon, muss man dann glaube ich wollen. Es war sehr aufwendig. Genau, aber es ging schon irgendwie und ich hatte da so Lust drauf und so eine Leidenschaft hinter und
ja.
Deswegen habe ich es einfach irgendwie durchgezogen.
Hast du so aus Liebe alles gemacht?
Schon.
Voll, also Respekt, dass es parallel zu meistern ist nicht einfach, natürlich. Und lass uns einen Blick auf die ersten strukturellen Schritte werfen. Wie sah dein Start aus? Zum Beispiel Businessplan, Teamfindung, Förderprogramme. Also was stand an erster Stelle?
Natürlich erstmal das Produkt entwickeln.
Ja.
Das war an erster Stelle und die Zielgruppe so ein bisschen festlegen, herausfinden.
Mhm.
Und in dieser Phase, ich habe ja ganz viel getestet, ich habe Interviews mitgemacht mit den Zielgruppen. Dadurch findet man ja ganz viel raus, was man in den Businessplan dann verankern kann. Das heißt, das war der erste Step. Danach bin ich an ein Inkubatorenprogramm auch in meiner alten Hochschule gegangen, in Schwäbisch Gmünd. Und die haben mir dann gesagt, hey, du brauchst einen Businessplan, um dann auch Finanzierung zu bekommen und so weiter. Also habe ich angefangen, irgendeinen Businessplan zu schreiben. Der war aber noch nicht so tief und da wusste ich auch noch gar nicht, was ich als Person eigentlich möchte. Also was für ein Unternehmen möchte ich haben? Wo möchte ich dahin in den nächsten 10, 20 Jahren? Genau, dann bin ich ja nach Augsburg gekommen und auch ins Funkenwerk. Und die haben mir dann sehr geholfen, das nochmal zu hinterfragen. Also ich habe dann wirklich nochmal einen Schritt zurückgenommen und erstmal überlegt, was will ich als Person eigentlich? Wo möchte ich hin? Und das muss ich dann erstmal entwickeln. Auf dem Weg, das zu entwickeln, hat sich mein Team tatsächlich öfter gewechselt. Das heißt, Teamsuche war immer ein Ding, das zu finden und aufzubauen und Leute einzuarbeiten und dann zu gucken, passt das? Will man vermutlich vielleicht ein Leben lang zusammenarbeiten? Das ist ja ein großer Step. Genau, das heißt, das hat mich immer begleitet. Jetzt ist mein Team fix. Und jetzt als nächstes steht an, wir haben jetzt gerade Exist bekommen, die Finanzierung vom Staat mit der Hochschule zusammen und jetzt validieren wir unsere Strategie. Das heißt, wir bringen das Produkt auf den Markt. Wir schauen, klappt das so, wie wir es uns gedacht haben, wie wir es aufgeschrieben haben, um das zu validieren und darauf basierend dann eine Finanzierung zu kriegen, also ein Invest, um dann groß zu werden.
Ja, cool.
Ja.
Wann wird eure Produkte online, wenn ich fragen darf, so ungefähr?
Ja, voll. Also ich glaube Mitte nächsten Jahres, also
okay.
2026. werden wir die ersten Produkte an unsere Kunden geben. Das sind aber erstmal nur 50 Sets. Und das kann man online noch nicht kaufen. Die wählen wir selber aus. Und dadurch validieren wir die Strategie. Und ich vermute mal, Ende nächsten Jahres, Anfang des Jahres darauf, mal schauen, kommen wir dann richtig auf den Markt. Haben wir dann Invest und viel hergestellt und dann können wir wirklich vertreiben.
Wow.
Genau. Also war nicht mehr so lange.
Viel Erfolg.
Dankeschön.
Und Unterstützung kann beim Gründen entscheidend sein. Spannend, welche Rolle spielt die Hochschule beziehungsweise das Technische Hochschule Augsburg-Funkenwerk bei eurem Gründungsprozess?
Eine sehr große Rolle. Also ich glaube, ohne sie hätte ich es gar nicht geschafft, weil ich hatte eine Produktidee und dann ist man da. Mhm. Da kam ich her. Ich hatte keine Ahnung von betriebswirtschaftlichen Dingen. Ich hatte nicht wirklich Netzwerk.
Ja.
Das heißt, sie haben mich beraten. Ich hatte da auch einen Business Coach quasi dabei. Der hat mir so viele Anstöße gegeben, damit ich herausfinden kann, was ich möchte. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Dazu aber auch die ganzen Ressourcen. Also es gab ganz viele Veranstaltungen, auf die ich auch kostenlos gehen konnte, konnte ganz viel Netzwerk aufbauen. Und das ist das A und O. Also man braucht ein Netzwerk, um irgendwas hinzubekommen, wenn man ja alles lernen muss. Ich mache, glaube ich, gerade 30 Berufe gleichzeitig, weil ich ja jede Abteilung im Unternehmen selber mache. Das heißt, um herauszufinden, wie das funktioniert, brauche ich Netzwerk, damit ich Menschen fragen kann, die da Ahnung haben, wie man das umsetzen kann. Ja, und dann haben sie natürlich mit mir die Förderung beantragt. Also ohne sie hätte ich auch das Geld jetzt gar nicht bekommen.
Mhm.
Ja.
Sehr spannend, wie so diese Strukturen dich begleitet haben und du bist damit ein echtes Vorbild für Studierende tatsächlich. Viele Studierende könnten auch dieses Angebote und Benefits der Hochschule noch viel stärker für sich nutzen tatsächlich. Und dann kommt ein Bereich, der viele Gründerinnen und Gründer abschreckt, die Finanzierung.
Mhm.
Wie seid ihr diesen Teil angegangen? Über Wettbewerbe, Förderung oder andere Wege? Also du hast vorher erzählt, dass es existiert, spielte eine Rolle. Gibt es noch weitere Wettbewerbe oder Förderungen?
Genau, also ich habe tatsächlich, wir haben sehr viele Wettbewerbe mitgemacht. Wir haben bisher erst einen gewonnen.
Wow.
Also
Glückwunsch.
Dankeschön. Aber das ist schwer. Also die meisten Wettbewerbe, da gewinnt man ja auch mal so 5.000 bis 10.000 Euro. Und es ist aber schwer, da genau in die Zielgruppe zu passen. Also da ist eine Jury, die was Genaues hören möchte und vor allem wir mit einem physischen Produkt, das auch noch ne, für Kinder ist und so, das ist halt in der Startup-Welt gar nicht so gut angesehen. Und da wollen wir noch nachhaltig agieren, das finden die meisten auch nicht so gut. Deswegen ist das mit Wettbewerben sehr schwierig. Wenn man da genau reinpasst in diese Startup-Welt, man hat meist was Digitales, will halt wirtschaftlich viel umsetzen, dann kann man da, glaube ich, gut gewinnen. Und dadurch auch noch Geld einsammeln, aber damit sollte man, glaube ich, nicht unbedingt rechnen. Also das ist ja immer, es hat einen Wettbewerb, ne? Und Förderung, klar, es gibt Exist. Es gibt noch weitere Finanzierungen, ich weiß nicht, wie die alle heißen. Es gibt aber wirklich viele Finanzmittel auch vom Staat, die auf verschiedene Bereiche ausgelegt sind. Vor allem für digitale Sachen gibt es da auch sehr viel Förderung. Oder wenn man KI-technisch etwas entwickelt, da gibt es auch sehr, sehr viel Geld vom Staat, das man einsammeln könnte. Genau. Man muss dazu sagen, Exist hätten wir tatsächlich auch nicht bekommen, hätten wir nicht noch eine App dazu entwickelt. Die habe ich dann auch noch umgesetzt, weil es eigentlich für was Undigitales, was ohne digitale Komponente, gibt es eigentlich nicht wirklich Förderungen in Deutschland. Da müsste man dann direkt an InvestorInnen gehen, die davon überzeugt sind und die Geld geben gegen Anteile oder es irgendwie selber hinkriegen. Also ich habe den Start ja auch gemacht, indem ich Nebenjobs hatte und von dem Geld dann die Prototypen entwickelt habe und sowas. Also Bootstrappen nennt man das, dass man das Geld selber zusammenkratzt, sage ich mal. Das geht natürlich auch. Nicht mit jedem Startup, aber es ist auch möglich.
Mhm.
Ja.
Danke für die Einblicke. Sie werden auf jeden Fall viele weiterhelfen. Und gründen bedeutet nicht nur ein Produkt zu entwickeln, es bedeutet auch, sich selbst weiterzuentwickeln. Mhm. Welche Herausforderungen hat dich bisher am stärksten gefordert? Und wie bist du damit umgegangen? Gab es so Momente, die du gesagt hast, nein, ich kann nicht mehr?
Ja, also ich glaube, es motiviert bleiben über einen Punkt, dass ich meine, ich mache das seit 5 Jahren. Und zwischendurch hatte ich mal Phasen, wo ich kein Team hatte, ich war allein, musste irgendwie noch nicht mehr arbeiten und habe allein in meinem Zimmer gehockt. Da war auch noch Corona zwischen, man durfte gar nicht so viel tun. Und das war eine große Herausforderung, irgendwie dran zu bleiben und weiter Lust zu haben, weil man will sich ja auch zu nichts reinzwängen. Man macht das ja freiwillig. Das heißt, das war ein Thema, aber wie gesagt, durch Testings, durch einfach rausgehen und Menschen davon erzählen, ist das wieder zustande gekommen und auch durch ein Team Leute dazu holen. Und sonst war tatsächlich auch die Teamfindung eine große Herausforderung, weil ich habe Lust, ein Unternehmen aufzubauen, das sehr lange besteht, das irgendwie vielleicht mich die nächsten 30, 40 Jahre begleitet. Und wenn ich eine Person mit reinhole, der ich Anteile gebe, dann wird die Person immer an mich gebunden sein und auch Entscheidungen treffen können, die ich nicht beeinflussen kann. Das heißt, der Person muss ich sehr gut vertrauen, die muss sehr gut dazu passen. Da sollten jetzt nicht keine großen Konflikte entstehen, die man nicht lösen könnte. Und das ist sehr herausfordernd gewesen. da wen zu finden, der zu mir passt und auch ein Unternehmen gründen will. Mhm. Es waren viele dabei, die hatten Lust, das zu machen und die passen gut dazu, aber die wollten dann doch nicht die Verantwortung übernehmen. Mhm. Und das war schwierig,
ja. Ja, verstehe. Ja, das klingt nach einer intensiven Phase tatsächlich. Mhm. Aber wie man schon sagt, kein Meister ist vom Himmel gefallen.
Stimmt, ja.
Okay. Ich habe noch eine persönliche Frage an dich. Was hast du über dich selbst gelernt, seit du gegründet hast?
Also allgemein, man lernt ja in jedem Bereich seine eigenen Stärken und Schwächen mehr. Also man macht ja alles mal irgendwie, man wird überall reingeworfen und da lernt man allgemein viel über sich. Mhm. Was aber, glaube ich, so ein Ding ist, was sehr interessant war, war zu lernen, dabei weich zu bleiben. Also man kommt ja mal schnell in dieses, man ist gestresst und zieht einfach durch und beißt die Zähne zusammen. Und so funktioniert es aber nicht, wenn man das lange machen möchte. Und das war, glaube ich, das primäre Learning, dass ich gelernt habe, wie kann ich das kontinuierlich machen und dabei im Gefühl quasi bleiben und bei mir zu bleiben und ausgeglichen zu bleiben. Ja, das war, glaube ich, der Kern.
Danke für die ehrliche Einsicht. Und das macht vielen Mut, die vor ähnlichen Schritten stehen. Und natürlich gehören auch Fehler ebenfalls dazu. Gibt es Erfahrungen, aus denen du besonders viel gelernt hast und die du anderen gern ersparen möchtest?
Ich glaube, Fehler sind sehr wichtig. Ja. Also vor allem Startup-Leben. Man macht die ganze Zeit Fehler und lernt draus und das gehört einfach dazu. Und das ist total in Ordnung. Das heißt, ich glaube, eine gute Fehlerkultur ist wichtig, damit gut umzugehen, einfach weiterzumachen und daraus zu lernen, auch wirklich das zu analysieren. Wie kam das und wie kann man es weitermachen? Und vielleicht, ja, könnte man auch sagen, man sollte sich vielleicht nicht auf Dinge so sehr versteifen. Also man muss ja im Startup immer mal wieder die Richtung ändern und einfach in diesem Flow zu bleiben, ist, glaube ich, wichtig. Und auch nicht zu schauen, was sagen andere, weil unendlich viele Menschen geben ganz viele Tipps. Ja. Die sagen dir, was du tun solltest. Und du weißt aber selber am besten, was da gut passt. Weil du wirst keinen, oder vermutlich möchtest du kein Kopieunternehmen von woanders, also kein anderes Unternehmen kopieren, sondern dein eigenes aufbauen. Deswegen solltest du tun, was aus dir selber rauskommt und nicht das, was andere dir sagen. Also da gut abzuwägen. Ne? Was sind gute Tipps? Was möchtest du wirklich auch selber? Und was ist ein Tipp, der nett gemeint ist, aber den musst du eigentlich nicht, willst du eigentlich gar nicht befolgen.
Ja, ja, und jetzt habe ich dazu die nächste Frage. Wie du gesagt hast, es ist nicht jede Rückmeldung ist positiv. Manchmal gibt es negative oder so unrealistische Feedbacks. Und das ist ganz normal. Wie gehst du mit kritischem oder negativem Feedback um, sowohl fachlich als auch persönlich?
Ja. Genau. Also natürlich geht man manchmal in so eine Abwehrhaltung, das kennt vielleicht jeder, dass man was hört und denkt, nee, wie blöd, das auf keinen Fall.
Ja.
Aber meistens, ich habe jetzt auch gelernt, das dann aufzuschreiben oder wem im Umfeld zu erzählen, wenn mich das so triggert, weil dann scheint ja irgendwas dran zu sein und dann danach nochmal drauf zu schauen, also vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen und dann zu gucken. Das ist schon ein paar Mal passiert, dass irgendein Feedback kam oder irgendeine Einschätzung zu etwas, wo ich dachte so, nee, auf keinen Fall. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und gemerkt, okay, ja, macht da vielleicht doch Sinn. Da ist es, glaube ich, wichtig, auch offen für zu bleiben. Aber gleichzeitig, aber das kommt mit der Erfahrung, dass man lernt, was sind jetzt Feedbacks, die man nochmal überdenken sollte und was ist, kann man einfach direkt wegpacken. Oder auch, ne, also wenn jetzt, wenn man merkt, es kommt aus einem Problem von jemandem persönlich, dass er irgendwie sich selber getriggert fühlt von einem. Das merkt man ja dann irgendwann und das kann man dann direkt ignorieren.
Ignorieren, ja. Okay. Ja, du hast richtig konstruktiven Umgang und viele Entwicklungen laufen ganz anders als geplant. Gab es etwas, das dich im Prozess überrascht hat, im positiven oder im herausfordernden Sinne?
Mhm.
Gab es einen Moment oder Situation?
Also ich glaube generell alles. Als ich angefangen habe, dachte ich, cool, ich will so ein Produkt auf den Markt tun. Mache ich schon irgendwie und da hatte ich noch keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich weiß nicht, hätte ich das damals gewusst, weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil es ja wirklich viel Aufwand war. Also ich habe mal Projektpläne von vor 5 Jahren gesehen, wo es dann hieß, in einem Jahr bin ich auf dem Markt. Ich bin immer noch nicht auf dem Markt. Was aber, glaube ich, das Größte war, war einfach der rechtliche Aufwand. Da es ein Kinderprodukt ist, ist es so, dass da unendlich viele Auflagen drauf liegen und das ist super komplex und mit ganz viel finanziellen Mitteln auch und vom Wissen her, ich habe einfach gar nicht das Wissen, das alles zu prüfen, muss es aber selber tun. Das heißt, da ist so ein Riesenaufwand hinter, den ich nicht gedacht hätte, dass der so hoch ist. Und das wird ja bei jeder Idee fachspezifisch immer mal so sein, dass irgendwas rauskommt, wo man merkt, boah, das, da muss man doch nochmal tiefer reingehen, das hätte ich nicht erwartet. Ja, aber auch spannend, ich habe mich an alles schnell gewöhnt. Also an den ersten Jahren war das dann komisch, einen Finanzplan aufzustellen, wo du dann nach ein paar Jahren mehrere Millionen oder sowas umsetzt. Und inzwischen ist es normal, über so Zahlen zu reden oder auf Bühnen zu stehen oder auch Expertin für Dinge zu sein. Ich glaube, an alles gewöhnt man sich, auch wenn es am Anfang groß und krass wirkt. Das wird irgendwann ein Normalzustand. Das ist ganz spannend.
Ja, ist richtig spannend. Ja. Und das ist so, habe ich das Gefühl, dass Gründung wie eine Überraschungsei.
Ja, schon.
Sozusagen. Ja, cool. Es ist auch ein spannender Aspekt, dass man auch, man merkt, wie dynamisch Gründung sein kann. Und dass es berghoch, bergrunter, dass es ganz normal ist.
Es wird nicht langweilig.
Genau, Achterbahn fahren.
Ja.
Und gerade in solchen Phasen entscheidet sich, ob man weitermacht oder nicht. Was hat dich in schwierigen Momenten motiviert, dran zu bleiben? Also du hast am Anfang, dass die Feedback oder Rückmeldungen von Familien eine Motivation für dich war. War noch andere Motivation?
Ja.
Oder was hat dich so in schwierigen Momenten motiviert?
Genau, das eine sind Menschen von außen, auch das Team und so, ne, dass man weiß, okay, da wollen Leute was vorantreiben. Das andere ist vielleicht einfach diese Leidenschaft zu haben oder diese Vision. Also ich will schon in der Gesellschaft was verändern und merke immer mehr, dass es auch klappen kann und dass ich da viele Aspekte vielleicht langfristig verändern kann in Deutschland oder vielleicht auch mal weltweit, wenn man groß denkt. Und das motiviert einfach, weil ich weiß, das ist für was Größeres. Das ist nicht nur für mich, dass ich jetzt irgendwie ein cooles Startup machen kann, sondern ich kann wirklich da was zu beitragen in der Welt. Und das motiviert mich sehr. Ja.
Cool, ja. Es ist echt interessante Gedanke. Und zum Abschluss würde ich gerne mit dir nach vorne schauen. Wo siehst du Annie in den kommenden Jahren? Welche Vision verfolgt ihr oder verfolgst du langfristig?
Also zum einen, wie gesagt, ich will in der Gesellschaft vieles verändern. Ich möchte zum Beispiel dafür sorgen, dass die Kinder psychisch entlasteter sind, dass sie nicht so überreizt sind von Produkten, sondern einfach mal sein können, erfinden können, umsetzen können, ohne diesen Druck die ganze zu haben, weil wir in diese Strukturen eingebettet werden als Kind, ne? Schule und so weiter. Du musst alles genauso befolgen, wie es vorgegeben ist. Das möchte ich ein bisschen aufbrechen. Und da gibt es ja auch ganz viele Studien zu, was es eigentlich bei Kindern auswirkt. Und das kann man mit Annie so ein bisschen auflösen. Unabhängig davon möchte ich aber auch einfach auf der Firmenebene was verändern. Das heißt, ich will ja ein Produkt auf den Markt bringen, das soll ein Leben lang mitwachsen. Das hält ewig. Das ist eigentlich marktwirtschaftlich doof. Also das kann, die Firma würde irgendwann pleite gehen, wenn man das einfach so auf den Markt bringt, ohne jetzt Strategien dafür zu haben. Und ich möchte anderen Firmen auch zeigen, hey, es ist möglich, ein Produkt wirklich nachhaltig zu machen, aber gleichzeitig wirklich lange zu bestehen, indem man ein bisschen neue Konzepte fährt. Also wir wollen viele Sachen drumherum entwickeln, die dafür sorgen, dass wir überleben können als Firma oder auch wachsen können. Und wir trotzdem sinnvolle Produkte bieten. Und das macht inzwischen irgendwie kaum noch jemand. Und da möchte ich gerne Vorbild für sein. Das hoffe ich, dass ich das in den nächsten Jahren schaffen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also du hast wirklich klaren Ausblick und auf jeden Fall wirst du so oder Annie wird so sein. Und damit kommen wir zu einer Frage, die besonders für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relevant ist. Welche Botschaft möchtest du Studierenden mitgeben, die eine Idee haben, aber noch nicht den Mut gefasst haben, den ersten Schritt zu gehen?
Mein Spruch ist immer einfach mal machen. Was soll schon schief gehen? Weil, also bei mir ist es so, ich habe ja immer gedacht, so gut, wenn es halt scheitert, dann habe ich so viel gelernt. Also dann, ich habe jetzt in jeder Richtung in einer Firma habe ich inhaltlich viel gelernt. Ich kann jetzt sogar eine Führungskraft sein, weil ich Menschen führe seit Jahren. Das hätte ich in einem normalen Job niemals hinbekommen. Da hätte ich mich spezialisiert auf irgendwas, aber ich hätte vielleicht die Jobs auch gar nicht erst bekommen, weil man braucht ja immer die Erfahrung. Und so habe ich sie selber gesammelt und lerne auch, was ich selber möchte beruflich, weil ich ja alles mal machen muss. Das heißt, da kann ich nur empfehlen, einfach mal zu machen, weil was soll schief gehen? Vor allem nach dem Studium ist man meist ja noch finanzieller, vielleicht unabhängiger, ist noch nicht für eine Familie oder irgendwas verantwortlich. Das heißt, die meisten zumindest. Da kann man das einfach nochmal machen. Und es kann ruhig schief gehen, das ist auch in Ordnung. Und was ich noch mitgeben kann, ist, dass man einfach tun sollte, was einen halt motiviert. Also was ist die eigene Leidenschaft? Worauf hast du persönlich Lust? Was willst du in der Welt verändern? Welche Probleme möchtest du angehen? wenn du da was hast, was du, wo du merkst, boah, das kribbelt irgendwie unter den Fingern, das will ich machen, dann mach einfach mal. Ja. Mhm. Einfach also, loslegen.
Also einfach machen. Es ist normal, dass man Fehler macht. Alina, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in deinen Weg. Es zeigt eindrucksvoll, wie aus einer Idee ein durchdachtes Produkt entsteht und wie viel Mut, Geduld und Überzeugungskraft hinter einer Gründung stehen. Danke auch an alle, die heute zugehört haben. Weitere spannende Gespräche, Themen und Geschichten aus dem Hochschulumfeld finden Sie in den anderen Folgen der Hochschulkiste. Schön, dass du dabei bist und auch schön, dass Sie die Studierenden dabei waren und bis zum nächsten Mal.